Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Nachmittagsvortrag mit dem aktuellen Thema: Wie gefährlich sind christliche Fundamentalisten? Ich habe hier auf dem Titelbild bewusst den Turm von Pisa gewählt. Sie wissen, er ist ziemlich schief, und zwar, weil das Fundament dort aus Sand ist. Man hat nicht auf Felsen gebaut, sondern auf Sand, und im Laufe der Zeit hat das eben doch etwas gefährliche Dimensionen angenommen wegen des fehlenden Fundaments. Der 11. September 2001 ist uns allen in lebendiger Erinnerung geblieben. Das war der Tag, an dem Islamisten die Twin Towers in New York auf grauenhafte Art angegriffen hatten. Und seither ist in aller Welt klar, islamischer Fundamentalismus ist eine echte Gefahr für die westliche Welt. Aber wenn wir von islamischem Fundamentalismus sprechen, dann ist doch die Zusatzfrage erlaubt: Und was ist mit christlichem Fundamentalismus? Denn das gibt es ja auch. Nun, ich muss erklären, wie dieser Begriff christlicher Fundamentalismus überhaupt entstanden ist. Das wird sehr hilfreich sein, denn Sie müssen wissen, obwohl der Begriff christliche Fundamentalisten oder christlicher Fundamentalismus so oft benutzt wird, in Medien und auch in den persönlichen Gesprächen, gibt es keine offizielle Definition. Und das ist sehr gefährlich, wenn man Begriffe benutzt, die gar nicht definiert sind, für alle quasi verbindlich im Verständnis. Nun, ich möchte zuerst zeigen, woher der Begriff überhaupt kommt. Und das führt uns zunächst mal zurück ins 19. Jahrhundert. Das war das Jahrhundert der Bibelkritik. Das war das Jahrhundert von Charles Darwin, 1809 bis 1882. Durch seine moderne Version der Evolutionslehre stellte er grundsätzlich die Glaubwürdigkeit der Bibel und des Christentums in Frage. Und auch innerhalb der Theologie sind viele Gelehrte aufgestanden, die die Bibel ganz grundsätzlich in Frage gestellt haben. Also die Bibelkritik nahm einen wichtigen Ausgangspunkt innerhalb der Christenheit, und zwar insbesondere in Deutschland, damals auf den Universitäten. Und diese Kritik am Christentum aus Europa kam etwas zeitverschoben auch hinüber nach Amerika. Sie sehen, es ist nicht immer so, dass Trends von Amerika nach Europa kommen, sondern das hat es auch gegeben, von Europa gingen Trends nach Amerika. Und so begann am Ende des 19. Jahrhunderts eben diese Kritik an der Bibel auch in die bestehenden Kirchen in Amerika einzudringen. In dieser Zeit, also Ende des 19. Jahrhunderts, gab es die sogenannten Niagara Bible Conferences. Da haben sich christliche Gelehrte, Bibelgelehrte, regelmäßig getroffen zum Austausch. Und diese Gelehrten haben sich gegen das Eindringen bibelkritischer und liberaler Lehren in die Kirchen gewendet. Das waren sehr interessante Leute, zum Beispiel ein Robert Dick Wilson, 1856 bis 1930, oder ein Sir Robert Anderson, 1841 bis 1918, und andere. Zu Robert Dick Wilson. Das war ein sehr gelehrter Mann, schon in seiner Jugend. Schon bevor er 20 war, konnte er die Bibel in 9 verschiedenen Sprachen lesen. Und er hat dann auch schon als Student das Neue Testament in der hebräischen Übersetzung auswendig gelernt. Und er hat sich gesagt, ich möchte so viele biblische Sprachen und Dialekte lernen wie möglich, um eben Argumente fundierte Argumente zu haben gegen die Bibelkritik. Und so hat er schließlich 45 Sprachen und Dialekte gelernt im Zusammenhang mit der Bibel. Also die Grundsprachen, Hebräisch, Griechisch und Aramäisch, das ist klar. Aber dann hat er auch alle Sprachen gelernt, in denen die Bibel übersetzt worden war, bis ins Jahr 600 nach Christus. Und dieser Mann hat sehr fundierte Schriften veröffentlicht und hat sehr wirkungsvoll die Kritik eben widerlegen können. Sir Robert Anderson war der Chef von Scotland Yard, also der oberste Kriminalpolizist von England. Aber es war ein überzeugter Christ, er hat auch Bibelkommentare geschrieben, zum Beispiel über den Hebräerbrief. Er ist auch sehr berühmt geworden mit dem Buch The Coming Prince, wo er die Jahrwochenprophetie von Daniel ausführlich dargelegt hat, wie sich diese Prophetie, wann der Messias kommen soll, exakt erfüllt hat in Jesus Christus, als er am Palmsonntag nach Jerusalem eingezogen ist. Also man kann es ganz genau nachrechnen, an diesem Zeitpunkt sollte der Messias kommen und er ist gekommen. Also dieser Kriminalpolizist war der richtige Mann für solche Dinge. Ja, diese Gelehrten haben genau das vor sich gestellt, was in Psalm 11, Vers 3 steht. Wenn die Fundamente umgerissen werden, was soll der Gerechte tun? Das haben sie sich gesagt. Was sollen wir jetzt tun? Und da waren zwei reiche Geschäftsmänner, die haben einen riesigen Geldbetrag zur Seite gelegt, damit man eine Taschenbuchreihe veröffentlichen könnte mit Argumenten gegen die moderne Bibelkritik. Und zwar wollten sie, dass dieses Buch gratis verbreitet wird an alle möglichen Pastoren, Sonntagsschullehrern, Missionaren weltweit. Und so entstand, eben geschrieben von Wilson, Anderson und anderen, die Taschenbuchreihe in 12 Bänden von 1910 bis 1915 mit dem Titel The Fundamentals, The Testimony for the Truth. Heute kann man das im Internet gratis runterladen. Sie sehen hier diese komplizierte Adresse. Aber da wurde also eine Großauflage weltweit gratis verbreitet. In der Folge wurden diese Christen, die immer noch zur Glaubwürdigkeit der Bibel stehen, Fundamentalisten genannt. Wegen dieser Buchreihe. The Fundamentals. Sie haben darin behandelt, was sind unaufgebbare Fundamente des christlichen Glaubens, wo wir absolut keine Kompromisse machen dürfen. Sie haben betont, die Bibel ist Gottes Wort. Sie ist glaubwürdig und absolut zuverlässig. Sie haben also das betont, was die Christen in der Vergangenheit schon immer geglaubt haben. Sie haben betont, Jesus Christus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Er ist wirklich am dritten Tag auferstanden und er wird, wie er es verheißen hat, wiederkommen. Also sie haben betont, man darf das nicht irgendwie umdeuten. Wir müssen das, was die Christen 2000 Jahre lang aus der Bibel gelernt und festgehalten haben, müssen wir auch in einer modernen Zeit so wörtlich festhalten. Wir dürfen das Christentum nicht zu einer neuen Religion machen, indem wir es einfach ummodeln nach unserem Geschmack. Ja, haben sie betont, auch in einer modernen Zeit ist es immer noch möglich, alles zu glauben, was in der Bibel steht, ohne ein Problem mit den Fakten der Wissenschaft zu haben. In der Folge des Erscheinens dieser Buchreihe kam eben, wie gesagt, der Begriff Fundamentalisten auf. Für Christen, die das glauben, was man schon immer geglaubt hat, aber eben, muss ich betonen, in einer modernen Zeit der Bibelkritik. Also, Fundamentalisten sind nicht etwas Neues, sondern das sind Christen, die das glauben, was schon immer christlicher Glaube war. Wir machen jetzt einen großen Sprung. 1979. Das war das Jahr der islamischen Revolution im Iran. Der Schah wurde damals vertrieben. Diese Revolution war eine ganz wichtige Revolution. Das war nämlich eine Vorzeigerevolution. Man sagte sich, was hier geschehen ist, ein pseudo-islamisches Regime wird gestürzt und durch ein wirklich islamisches Regime ersetzt. Das soll in der Folge nun in allen Staaten geschehen, wo eine Mehrheit Muslime sind. Und danach soll auch noch der Rest der Welt unter die Herrschaft des Islams gelangen. Das war also eine Revolution, die beinhaltete eine Rückbesinnung auf den alten Machtanspruch des Islams durch Muhammad. Von da an begann man den Begriff Fundamentalismus, der nur für Christen verwendet wurde bis dahin, auch für Muslime anzuwenden. Und zwar, muss ich betonen, speziell für gewalttätige Muslime. Es sind ja bekanntlich nicht alle gewalttätig. Aber Fundamentalismus meint speziell die Gewalttätigen, die den Islam gewalttätig, so wie ihr Vorbild Muhammad, verbreiten wollen. Wir machen wieder einen Zeitsprung. 6. Dezember 1992. Es brodelte ja schon lange zwischen muslimischen und hinduistischen Volksgruppen in Indien. Und damals kam es zur Zerstörung der Babri-Moschee in Ayodhya durch militante Hindus. Die Folge war etwa 2000 Tote, vor allem unter der muslimischen Bevölkerung. Und zwar haben die Hindus gesagt, da wo diese Moschee steht, da war einer ihrer Götter geboren und darum musste die Moschee weichen. Von da an wurde in den Medien, im Journalismus, der Begriff Fundamentalismus auch auf gewalttätige Hindus angewendet. Sie merken, der Begriff wird immer weiter. Und wenn ein Begriff fast alles bedeuten kann, dann bedeutet er fast nichts mehr. Das ist ein Problem. Ich war, Sie kennen die Schlümpfe, ja? Ich mache jetzt nicht Reklame für solche Hefte, aber für solche Comics, aber man kann doch etwas illustrieren. Sie kennen diese Zwerge, die Schlümpfe. Und was die machen, das ist eigentlich nichts anderes als Schlumpfen. Da gibt's einen, der backt Brot, aber der schlumpft eben Brot. Da gibt es einen, der meint, er könne gut singen. Er kann es zwar nicht, aber er schlumpft Lieder. Zusammen mit seiner Harfe, auf der er eben die Begleitung schlumpft. Da gibt es Schlümpfe, die gehen in den Wald, um Bäume zu hauen. Was machen sie? Sie schlumpfen dort Bäume. Also Sie sehen, das Wort schlumpfen bedeutet alles. Und weil es eben, oder fast alles, und weil es fast alles bedeutet, bedeutet es fast nichts mehr. Darum, wenn der Begriff Fundamentalismus eine solche Ausdehnung erfahren hat von der Bedeutung Menschen, die sagen, die Gebote Jesu Christi, liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder sogar weitergehend, liebet eure Feinde. Wenn das Fundamentalisten sind und auf der anderen Seite solche, die möglichst viele Leute umbringen wollen, ja, dann bedeutet der Begriff nichts mehr. Weil er zu viel bedeutet. Also man könnte jetzt einfach anstatt von Fundamentalismus in den Medien sprechen von Schlumpfismus. Das ist etwa gleich vielsagend oder eben nichtssagend. Man könnte anstatt von Fundamentalisten jetzt von Schlumpfisten sprechen. Oder Sie müssten immer, wenn Sie das Wort verwenden, genau erklären, was Sie damit meinen. Dann geht's auch wieder. Nun möchte ich etwas über das Fundamentalistengleichnis in der Bibel sagen. In der Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, wird sie beschrieben, Jesus Christus hat auf diesem Berg, an dessen Fuß sich die Stadt Kapernaum am See Genezareth befindet, da auf dem Berg hat er eine ganz wichtige Predigt an die Jünger gehalten und die Volksmenge, Tausende von Leuten, haben zugehört. Am Schluss der Bergpredigt, in der Jesus Christus nicht nur die Seligpreisungen verkündigt hat, sondern auch das Gebot an die Jünger, liebet eure Feinde und so weiter, da hat Jesus Christus so abgeschlossen. Matthäus 7, 24. Jeder nun, der irgend diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Manne vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und Platzregen fiel hernieder und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten wieder jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Manne verglichen, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel hernieder und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus. Und es fiel und sein Fall war groß. Sie müssen wissen, in der Bildersprache der Bibel ist der Fels immer wieder eine Bezeichnung für Jesus Christus. Zum Beispiel 1. Korinther 10, Vers 4, dort heißt es, der Fels aber war Christus. Nun, dieses Gleichnis bedeutet, jeder, der die Worte Jesu hört und sie auch umsetzt, das ist jemand, der sein Leben, dieses Haus, auf ein solides Fundament auf den Felsen baut. So hat man im Nahen Osten gute Häuser gebaut. Man hat ein vorbereitetes Fundament benutzt und darauf das Haus gebaut. Und in Zeiten der Stürme hielt es dann stand. Aber dumme Leute, die haben eben ihr Haus auf Sand gebaut. Und wenn da Stürme kamen, war die Katastrophe absehbar. Also, Fundamentalisten nach diesem Gleichnis sind Menschen, die die Worte Jesu hören, aber auch tun. Und die haben eine feste Grundlage, die auch in den Lebensstürmen hält. Ich habe ganz am Anfang Charles Darwin erwähnt. Nun, Darwin hat ja bis zum Bachelor Theologie studiert und er hat sich dann immer mehr vom Christentum entfernt. Und wissen Sie, wo der Bruch kam mit Gott? Natürlich war das eine Entwicklung, aber der entscheidende Bruch war in den 1840er Jahren, als sein Kind Anne starb. Da hat er mit Gott gebrochen. Das konnte er nicht verstehen. Wie kann Gott das zulassen, dass er dieses Kind, das er ganz besonders liebte, ihm wegnahm? Und da kam der Bruch. Und dann Jahre später kam sein Buch über Evolution, das Gott unnötig machen sollte. Also bei ihm haben wir ein solches Beispiel. Jemand, der sein Haus auf den Sand baute und in den Lebensstürmen ist es zusammengebrochen. Aber es ist möglich, eben das Gegenteil zu erleben. Ich denke an dieser Stelle an Johann Sebastian Bach. Er war ja ein tiefgläubiger Mann. Und er hat seine Bibel studiert. Man hat ja heute noch, in Amerika ist sie aufbewahrt, seine zweibändige Lutherbibel mit zahlreichen Randbemerkungen. Die hat also nicht nur unglaublich viel komponiert und immer bewusst zur Ehre Gottes, sondern der hat auch die Bibel studiert. Und dieser Mann hat 10-mal am offenen Grab eines Kindes gestanden. Und einmal starb auch seine Frau. Die erste Frau starb auf tragische Weise, ließ ihn zurück, damals mit 4 Kindern. Und so hat er dann später Magdalena Bach geheiratet. Ja, Sie kennen ja das Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach. Das war eben dann seine zweite Frau nach diesem schweren Schlag in seinem Leben. Aber ganz am Ende seines Lebens konnte er noch eine Komposition mit dem Titel schreiben, vor deinen Thron trete ich hier mit. Er war schon gelähmt, blind, hat das dann noch diktiert. Es ist einfach unglaublich. Er war bereit zum Sterben, er war bereit, Gott zu begegnen. Das war ein Mann, der sein Haus auf den Felsen gegründet hatte. Und auch in den Lebensstürmen war es solid. Nun, gerade in dieser Bergpredigt, wo das Fundamentalistengleichnis zu finden ist, da sagt der Herr Jesus in Matthäus 5, ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und betet für die, die euch beleidigen, verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Nun, verstehen Sie wieder gut. Ein Fundamentalist ist jemand, der diese Worte hört und sie auch tut. Also wenn jemand sagt, ich bin ein Christ, aber er liebt nicht seine Feinde, er tut nicht wohl denen, die ihn hassen, dann ist er kein Fundamentalist. Denn Fundamentalisten sind nur solche, die hören und tun. Es ist ganz wichtig, sie müssen nicht nur darauf achten, was Leute sagen, sondern sie müssen auch auf ihre Füße sehen, wo sie hingehen, wie sie leben. Sie müssen auch auf die Hände schauen, was die Hände tun. Das ist ganz wichtig. Es gehört zusammen. Und jemand, der also nur sich zum Christentum bekennt, aber seine Feinde hasst und ihnen Böses tut, der ist kein Fundamentalist. Im biblischen Sinn. Eben, jeder nun, der irgend diese meine Worte hört und sie tut. Aber Sie wissen, in der ganzen Kirchengeschichte hat es so viele Christen gegeben, die haben zwar gesagt, ich bin Christ, aber wenn sie die Füße und die Hände anschauen, dann sehen sie, das waren keine echten Christen. Nur Bekenner. Keine wirklichen Fundamentalisten. Nun, im Zusammenhang mit dem Fundamentalismus im Islam ist es wichtig, die Verhaltensanweisungen für sie zu kennen. Im Koran, in Sure 2, 217, ich zitiere hier nach der Goldman Verlag, Ausgabe von 1959. Es ist wichtig, dass ich das sage, weil Sie von Koran zu Koran Ausgabe manchmal Unterschiede in der Zählung der Verse finden. Das ist ganz normal. Es steht da schon das Gleiche drin. Aber wenn Sie es nicht in 217 finden, schauen Sie mal 5 Verse vorher, 5 Verse nachher. Und normalerweise finden Sie es dann. Dort steht, der Kampf ist euch vorgeschrieben. Und er gefällt euch nicht. Aber vielleicht ist es so, dass euch etwas missfällt, was euch gerade gut ist. Und vielleicht auch, dass euch etwas lieb ist, was euch gerade schädlich ist. Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht. Also, richtige Muslime müssen kämpfen für ihren Glauben. Und wenn jemand sagt, aber ich bin kein kämpfender Muslim, dann, es gefällt ihm nicht, dann wird ihm klar gemacht, ihm missfällt etwas, was eigentlich für ihn gut wäre. Sure 2, 194. Bekämpft sie, es geht um Nicht-Muslime, bis ihr Versuch aufgehört hat und Allahs Religion gesiegt hat. Also hier wird klar, dass diese kämpferischen Suren, von denen es sehr, sehr viele gibt im Koran, die beziehen sich nicht nur auf die Lebenszeit von Muhammad oder gerade auf die darauf folgenden Jahrhunderte, in denen der ganze Nahe Osten und auch Nordafrika mit Feuer und Schwert erobert wurde. Eine unglaubliche Verwüstung wurde hinterlassen. Nein, das bezieht sich nicht nur darauf, denn der Vers sagt klar, dieser Kampf soll gehen, bis Allahs Religion in der Welt gesiegt hat. Bis der Islam weltweit die Oberhand hat. Nun sehen Sie, beides sind Fundamentalisten, die ihre Feinde lieben nach der Bibel und die ihre Feinde bekämpfen nach dem Koran. Nun, Sie haben gesehen, wir müssen einfach klar definieren, wenn wir den Begriff Fundamentalismus brauchen, was wir damit meinen. Und dann kann man vernünftig miteinander sprechen. Jetzt möchte ich 6 kritische Fragen an christliche Fundamentalisten richten. Also an Christen, die trotz der Moderne, in der wir leben, immer noch das Gleiche glauben, was die ersten Christen geglaubt haben. Nun, das ist eine gute Sache, diese Fragen. Denn in 1. Petrus 3, Vers 15 sagt der Apostel Petrus zu den Christen, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Also Petrus sagt den Christen, ihr müsst unbedingt, wenn ihr herausgefordert werdet durch Fragen, müsst ihr begründen. Die Leute sollen euch fragen, warum glaubt ihr dies? Warum tut ihr das? Nicht einfach, ja, weil man es immer so gemacht hat, es ist die alte Religion von meinen Vätern überliefert. Nein, ihr müsst erklären, warum, was sind die Gründe eures Glaubens. Das ist ein biblischer Aufruf, ein Befehl. Nun, eine erste moderne Anfrage. Ihr Christen lehnt die Evolutionslehre ab. Ist das nicht Wissenschaftsfeindlichkeit? Das ist eine erste Anfrage. Nicht wahr? Die fundamentalistischen Christen, in diesem Sinn, wie ich das definiert habe, die immer noch die Bibel als Gottes Wort hochhalten, die werden als wissenschaftsfeindlich angesehen. Nun, ich möchte zeigen, dass das nicht der Fall ist. In diesem Sinn, fundamentalistische Christen, sie fördern sogar die Wissenschaft. Und es gibt viele gute Wissenschaftler in allen möglichen Bereichen unter den fundamentalistischen Christen. Aber wir haben ein Problem, wenn man etwas wissenschaftlich nennt, das gar nicht wissenschaftlich ist. Ja gut, aber die Evolutionslehre, die ist nun eine wissenschaftliche Tatsache. Das sagt doch Richard Dawkins, der große Vorkämpfer der neuen Atheisten heute. Das ist eine ganz klar, eindeutig bewiesene wissenschaftliche Sache, so gut bewiesen wie die Tatsache, dass die Erde um die Sonne kreist, dass die Erde rund ist und so weiter. Nun, wir fragen zurück. Wie ist das Leben entstanden? Wie ist das wissenschaftlich bewiesen, dass ohne Gott aus toter Materie Leben entstanden ist? Nach der Evolutionslehre vor etwa 3,5 Milliarden Jahren geschehen. Einfach durch die Naturgesetze entstanden erste Einzeller. Nun, Sie sehen hier, alles Leben besteht aus riesigen Molekülen. Aus DNS-Molekülen, RNS und Proteinen. Das sind riesige, gigantische chemische Ketten. Alles Leben besitzt diese riesigen Ketten. Und jetzt haben wir ein Problem. In der Natur können diese Ketten nicht entstehen. Es ist unmöglich. Die Naturgesetze in der Thermodynamik und damit verbunden das Gleichgewichtsgesetz in der Chemie, das verbietet, dass in der Natur von selbst solche Ketten entstehen können. Sobald Anfänge von Proteinen entstehen wollen durch Aminosäuren, die sich verbinden, kommen wieder andere Moleküle dazu, die die Ketten abbrechen. Und so ist das Massenwirkungsgesetz der Chemie ein reversibler Prozess. Das geht vorwärts, wieder zurück, bis man das thermodynamische Gleichgewicht hat. Es kann nicht entstehen. Es geht gegen die Naturgesetze. Und da haben wir noch ein Problem. In der Zelle sind diese drei Kettenarten, DNS, RNS, Proteine, so miteinander verknüpft. Ohne DNS kann keine RNS entstehen. Und ohne RNS können keine Proteine entstehen. Und ohne die schon bestehenden Proteine können keine DNS entstehen. Das ist also ein Wirkungskreis. Wenn Sie da etwas rausnehmen, dann bricht alles zusammen. Das muss also alles gleichzeitig da sein. Denn das eine bedingt das andere. Nun, ich muss Ihnen sagen, man kann das nicht wissenschaftlich darlegen, wie aus Nichtleben Leben entstanden ist. Und in dem bekannten Film Expelled von Ben Stein finden Sie am Schluss ein Interview mit Richard Dawkins. Und er fragt ihn, wie war das mit der Entstehung des Lebens? Wie ist das geschehen? Er sagt, wir wissen das nicht. Ja, aber niemand weiß es. Das finde ich grandios. Derselbe Mann, der sagt, Evolution ist absolut bewiesen. Wer das nicht glaubt, ist ein Dummkopf. Der gleiche Mann gibt zu, niemand weiß es. Und das Schöne ist, es ist nicht nur, dass man nicht weiß, wie es entstehen könnte, sondern man weiß, welche Gesetze verbieten, dass es entstehen könnte. Das finde ich grandios. Wir sind nicht wissenschaftsfeindlich, aber wir sind pseudowissenschaftsfeindlich. Hier, das Interview, ich habe das abgeschrieben, den abgeschriebenen Text da übernommen, aus dem Film von Ben Stein. Also, Ben Stein fragt, wie war das mit dem Ursprung des Lebens, Richard Dawkins? Es war der Ursprung des ersten sich selbst replizierenden Moleküls. Also eben diese Riesenmoleküle, die sich selber vervielfachen. Dann sagt Ben Stein, genau. Und wie spielte sich das ab, Richard Dawkins? Ich sagte Ihnen, wir wissen das nicht, Ben Stein. Sie haben also keine Ahnung, wie es begann. Richard Dawkins, nein, nein, niemand hat eine. Niemand hat eine Ahnung, wie das Leben entstand. Wie kann man da sagen, Evolution sei eine wissenschaftlich bewiesene Sache? Das ist eigentlich skandalös. Professor Ernest Kahane, ein evolutionistischer Biochemiker, seine Zeit an der Universität Montpellier in Frankreich, er hat vor vielen Jahren schon im CERN in Genf einen Vortrag gehalten und dabei gesagt, es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebendige Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Aber der Mann gibt zu, es ist absurd. Und jetzt sehen Sie, fundamentalistische Christen, die wollen absurde Dinge nicht glauben. Zweite Frage. Existiert Gott? Der Römerbrief von Paulus erklärt in Kapitel 1, dass alle Menschen, auch die Menschen, die keine Bibel haben, aus der Schöpfung heraus erkennen können, dass dahinter ein Planer, ein wunderbar, unendlich großer, ewiger Planer sein muss. Denn all die Ordnung, die Schönheit im Kosmos, im Weltall, es spricht alles von Ordnung in der Physik. Alles spricht von fein abgestimmter Ordnung. Nun, Ordnung wissen wir, und der gesunde Menschenverstand weiß das aus dem Alltag, kommt immer von Intelligenz. Nicht wahr? Wenn man daheim Unordnung hat, dann braucht es Intelligenz, um darin Ordnung hineinzubringen. Römer 1, Vers 20. Denn das Unsichtbare von ihm, von Gott, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie, die Menschen, ohne Entschuldigung seien. Also der Apostel Paulus sagt, mit Hilfe des menschlichen Verstandes kann der Mensch erkennen, dass Gott, der Schöpfer, existiert. Hinter der Ordnung der Natur. Also, die Bibel sagt, wir können Gott erkennen durch die Logik der Schöpfung. Nicht wahr, wenn alles durch eine zufällige Explosion entstanden wäre, dann müssten wir nicht erwarten, dass wir in einem Universum leben, das logisch aufgebaut ist. Dann würde man erwarten, dass es absurd aufgebaut ist. Chaotisch. Das ist genau das Gegenteil. Darum nennt man im Griechischen das Weltall Kosmos. Das heißt nämlich eine geordnete Einheit. Das Gegenteil im Griechischen wäre Chaos. Also schon die alten Griechen haben vom Kosmos gesprochen, nicht vom Chaos, wenn sie von der Welt sprachen. Nun, Sie wissen ja, die alten Kommunisten in der Sowjetunion, aber es ist ja Schnee von gestern, seit 1989. Aber die alten Kommunisten, die haben noch gesagt, die Materie ist ewig. Aber im Westen haben die Wissenschaftler schon ein bisschen früher Fortschritte gemacht. Ab den 1950er Jahren wurde allgemein anerkannt, die Welt muss einen Anfang haben. Es ist nicht möglich, dass die Welt ewig ist, denn das widerspricht den Naturgesetzen. Und ich will Ihnen erklären. Es ist eine beobachtbare Tatsache, was wir formulieren im ersten Satz der Thermodynamik. Das ist eines der wichtigsten Naturgesetze überhaupt. Das ist das Gesetz der Energieerhaltung. Dieser Satz sagt, wenn Sie in einem System arbeiten, die Menge der Energie darin, die bleibt immer gleich. Und die Energie, die Sie da drin haben, die kann nicht zerstört werden. Aber es entsteht auch keine neue Energie aus dem Nichts. Es gibt nur die Energie, die da ist. Nun schauen Sie, das ganze Weltall wird ja gesehen als ein in sich geschlossenes. Und da haben wir eine bestimmte Menge von Energie. Ich habe das hier so grafisch verglichen mit einer Batterie. Stellen Sie sich vor, eine Batterie, vollgeladen, hat eine bestimmte Menge von Energie. Und diese Energie bleibt erhalten, diese Energie kann nicht zerstört werden. Jetzt gibt es aber den zweiten thermodynamischen Hauptsatz und der sagt, zwar kann die Energie nicht zerstört werden, sondern nur umgewandelt in eine andere Energie, aber die Menge der Energie, die man für eine nützliche Arbeit einsetzen kann, die nimmt ab. Darum gibt es kein Perpetuum mobile. Ich war eine Maschine, die müssen Sie einmal antreiben und dann durch diesen Antrieb läuft sie ewig. Das gibt's nicht. Unmöglich. Und immer wieder gibt es Leute, die denken, ah, ich habe eine Erfindung gemacht. Und dann gehen sie aufs Patentamt und die müssen Ihnen sagen, nein, stimmt nicht. Sie können den zweiten thermodynamischen Hauptsatz nicht einfach aus der Welt schaffen. Der gilt immer. Naturgesetze sind erbarmungslos. Die gelten immer. Nun, jetzt ist klar, die Menge der Energie im Weltall ist da. Aber die wird ständig verbraucht. Nicht wahr? Unsere Sonne, die brennt. Tagtäglich. Alle Sterne, sie brennen tagtäglich. Die Energie wird umgewandelt in andere Energie und so wird die nutzbare Energie nimmt stetig ab, bis am Schluss theoretisch dann an Kälte tot käme. Nun, das macht klar, also das Weltall muss einen Anfang gehabt haben. Denn die Energie nimmt ständig ab. Aber, das heißt also, das Weltall ist wie eine Batterie, die vielleicht halb voll ist jetzt, ja? Die Energie ist gebraucht worden für Blitzen, für den Betrieb irgendeines Gerätes, sonst. Und so ist es auch mit dem Weltall. Also das Weltall muss einen Anfang gehabt haben. Das kann nicht ewig sein. Und darum kam die Lehre des Urknalls auf. Vor 13,7 Milliarden Jahren sei Materie, Energie, Raum und Zeit entstanden. Und zwar zuerst konzentriert in einem kleinsten Punkt. Und dann habe sich das Weltall, das zuerst nur ein kleiner Punkt war, der Raum habe sich selber geöffnet in alle Richtungen und so sei dann eben der Inhalt ausgebreitet, hinausgeschleudert worden. Das war der Urknall. Und wichtig ist, vor dem Urknall entstand aus dem Nichts das ganze Potenzial, die ganze Energie für das Weltall. Aus dem Nichts. Es wurde klar, es muss einen Anfang haben. Gut, man hat es akzeptiert. Mit einem Urknall. Aber ohne Gott natürlich. Aber jetzt hat man diesem Gesetz entsprochen. Es muss einen Anfang haben. Das ist wirklich Schnee von gestern, was die alten Kommunisten in der Sowjetunion gelehrt haben. Materie ist ewig. Das ist Unsinn. Das widerspricht den Naturgesetzen. Jetzt hat man es so gemacht wie die Natur mit dem Urknall. Aber das Ganze ist wiederum ein Riesenproblem, denn das steht im Widerspruch zum ersten thermodynamischen Hauptsatz der Physik. Der sagt, dass Energie nicht aus dem Nichts entstehen kann. Das ist nicht naturwissenschaftlich. Und Sie müssen gut verstehen, unsere Kritiker, die sagen, ein richtiger Naturwissenschaftler, der will alles erklären aus den Naturgesetzen. Wir akzeptieren nichts Übernatürliches. Okay? Und jetzt mit dem Anfang? Welches Gesetz hat die Energie aus dem Nichts kommen lassen? Es muss ja irgendwie begonnen haben, denn wir sind ja da. Ja, natürlich. Einverstanden. Aber das ist ja ein Widerspruch zu eurem eigenen Schema. Wir können alles aus den Naturgesetzen ohne Gott erkennen. Aber ihr könnt es nicht. Das ist absurd. Und das Ganze ist ja auch im Widerspruch zum zweiten thermodynamischen Hauptsatz der Physik. Ich habe ihn noch nicht erklärt. Dieser Satz sagt verallgemeinert auch aus, Ordnung strebt immer nach Unordnung. Aber Unordnung strebt nicht nach höherer Ordnung. Aber die ganze Evolutionslehre ist so aufgebaut. Vom Anfang an ein totales Chaos im Urknall, sei immer höhere Ordnung entstanden. Die Sterne, die Galaxien, die Planeten hätten sich gebildet und eben später das Leben und dann rauf von der Amöbe bis zu Goethe. Das ist im Widerspruch zum zweiten Satz. Ich war, als mein zweitältester Sohn das erste Jahr an der ETH, dieser Spitzenuni in Zürich, gemacht hat, in Naturwissenschaften, was musste er lernen? Die ganze Zeit Thermodynamik. Alle drei thermodynamischen Hauptsätze. Ich habe jetzt nur über zwei gesprochen. Das ist so wirklich Basis. Ohne das können Sie keine Naturwissenschaft betreiben. Und jetzt haben wir gesehen, das Ganze funktioniert nicht mit der Evolution. Denn das widerspricht den grundsätzlichen Gesetzen der Naturwissenschaft. Also Christen sind nicht gegen Wissenschaft, gegen Naturwissenschaft, sondern gegen diese Art von Pseudowissenschaft. Richard Lewontin, 1929 geboren, seine Zeit Professor für Genetik an der Harvard University, dieser Spitzenuni in Amerika. Er hat 1997 geschrieben, unsere Bereitschaft, wissenschaftliche Behauptungen gegen unseren gesunden Menschenverstand zu akzeptieren, ist der Schlüssel zum Verständnis des wirklichen Kampfes zwischen Wissenschaft und dem Übernatürlichen. Wir stellen uns auf die Seite der Wissenschaft trotz der offensichtlichen Widersinnigkeiten einiger ihrer Konstrukte, weil wir uns a priori, von vornherein, dem Materialismus verpflichtet haben. So, jetzt wissen Sie. Wir sind materialismusfeindlich, aber nicht wissenschaftsfeindlich. Und Richard Lewontin ist so ehrlich, dass er zugibt, dass das Dinge sind, die unserem gesunden Menschenverstand widersprechen. Und er sagt sogar, es sind offensichtliche Widersinnigkeiten. Im Englischen absurdity. Wir wollen nicht an Absurdität glauben. Ich hatte auch schon auf der Schule immer ein Problem mit absurdem Theater übrigens. Sie sehen, die Evolutionslehre ist ein Riesengebäude, auf dem der Atheismus aufbaut. Nun, wenn Sie ganz oben in einem Zimmer feststellen, da gibt es keinen Strom, dann können Sie mal in allen anderen Zimmern und Räumen nachschauen, in diesem Hochhaus, ob es keinen Strom hat. Aber wenn Sie etwas von Strom verstehen und Elektrizität, dann gehen Sie zuerst mal ganz in den Keller unten, in den Keller hinunter, vielleicht ist dort der Hauptschalter, und dann schauen Sie, ob dort Strom drauf ist. Wenn keiner drauf ist, dann können Sie das Ganze vergessen. Müssen Sie nicht mehr durch jedes Zimmer gehen und schauen, geht's da, geht's da. Nun, wir waren jetzt gerade unten im Erdgeschoss, im Kellergeschoss und haben gesehen, da ist kein Strom drauf bei der Evolution. Sie können alle Konstrukte dazwischen können Sie vergessen. Ohne den Strom unten funktioniert gar nichts. Ich unterrichte ja an der STH Basel nicht nur Archäologie, sondern auch Religionen im Umfeld des alten Israel. Also ägyptische Religion, sumerische, babylonische, kananitische und so weiter. Und da hatte ich auch vor kurzem einen Vorlesungszyklus und da habe ich meinen Studenten erklärt, welches die Schöpfungsvorstellungen waren der alten Ägypter. Ich habe ihnen erklärt, Evolution ist eigentlich eine absurde heidnische Religion. Ganz im Stil des ägyptischen Glaubens. Denn der ägyptische Schöpfungsmythos von Heliopolis beginnt mit Atum, dem Sonnengott, der sich selbst erschafft. Denn Atum, der Sonnengott, wird ja auch im Altägyptischen genannt Chepre, das heißt, der von selbst entstand. Und genau das hat jetzt Stephen Hawking, dieser große Astrophysiker, in seinem neuen Buch, im Herbst erschienen, gesagt. Er sagt, das Universum habe sich selber erschaffen. Im Urknall. Das ist der Hammer. Das widerspricht den Fundamenten der Logik. Das Universum sich selber erschaffen. Das Universum kann nicht gleichzeitig die Ursache und die Wirkung sein. Das geht nicht. Und der Mann sagt das, weil er seinen Atheismus nicht aufgeben will. Nun, das ist genau, was die Ägypter sagen. Chepre ist von selber entstanden, hat sich selber gemacht. Dann im Schöpfungsmythos von Hermopolis, auch in Ägypten, der ergänzt diesen von Heliopolis, dort werden 8 Götterpaare am Anfang in ihrer Schöpfungserzählung aufgeführt. Das ist Niau und Niaut, ein Mann und eine Frau, ja? Gott und eine Göttin. Das sind die Götter des Nichts. Dann Kuk und Kauket, die Götter, wieder ein Ehepaar, der Finsternis. Das ist Abwesenheit von Licht. Das ist auch nichts, ja? Ein Finsternis ist nichts. Nur Licht ist etwas. Hu und Hauhet, das sind die Götter von Raum und Zeit. Ich glaube, das gibt es bei den Griechen auch. Der Gott Kronos ist der Gott der Zeit. Und Nun und Naunet ist das Götterpaar der Urmaterie. Und daraus sei alles entstanden. Sehen Sie, die alten Ägypter haben das Nichts, Raum, Zeit und die Urmaterie als Götter gesehen. Und genau das macht die Evolution. Weil sie Gott wegdiskutiert, vergöttert sie das Nichts, Raum, Zeit und Materie. Nein, das geht nicht, sagt jemand. Stephen Hawking ist ein Atheist. Das Wort sagt ja gerade, er ist gegen Gott. Das Wort Gott, was heißt Gott? Sie können ja auch sagen Schöpfer. Sie können ja, wenn wir auf Deutsch kein Wort hätten für Gott, könnte man doch das Wort Schöpfer, der Schöpfer, einsetzen für Gott. Und wir sprechen immer vom Schöpfer, ja? Nun, Stephen Hawking sagt, das Universum hat sich selber erschaffen. Dann ist also das Universum der Schöpfer. Das ist für ihn Gott. Er vergöttert das Nichts, Raum, Zeit und die Materie. Und damit ist der Atheismus ganz klar eine Religion. Aber das Gefährliche ist, eine Religion, die das nicht zugibt, eine Religion zu sein. Eine dritte Anfrage an Christen. Woher kommt Gott? Das ist auch eine Frage von Richard Dawkins. Er sagt, ja, aber wenn ihr sagt, Gott hätte alles erschaffen, wer hat denn Gott erschaffen? Das ist berechtigt, die Frage, oder? Übrigens, das können Sie Richard Dawkins auch fragen. Wieder in diesem Interview mit Ben Stein, in dem Film Expelled, da sagt Richard Dawkins, er kann sich das vorstellen, dass das Leben auf der Erde entstanden ist durch eine Intelligenz von anderen Planeten. Und er sagt, es gibt sogar Hinweise darauf. Oh, sagt Ben Stein, für Richard Dawkins glaubt an Intelligent Design. Ja, er sagt, das Erbgut des Lebens hier auf Erden, das könnte durch eine Intelligenz von anderen Planeten erschaffen worden sein. Und er sagt, es gibt Hinweise darauf. Ja, denn der DNS-Code, die Information, die dort so dicht gespeichert ist, die weist hin auf einen Urheber, der intelligent ist. Und dann sagt er, ja, das seien eben das durchaus möglich, dass es andere Intelligenzen waren, die es gemacht haben. Aber diese Intelligenzen seien auf normalem evolutionistischen, darwinistischem nach darwinistischer Art entstanden. Ja, also er führt hier einen Schöpfer ein, aber da muss man berechtigterweise fragen, woher kommt dann dieser Schöpfer? Und es könnte ja sein, dass diese Intelligenz von anderen Planeten, dass die auch von Intelligenzen von anderen Planeten erschaffen worden sind und die wieder von anderen. Nun, genau das wirft Richard Dawkins den Christen vor. Er sagt, ihr glaubt an Gott, aber wer hat Gott erschaffen? Und wenn eben ein Gott Gott erschaffen hat, dann muss man auch fragen, wer hat denn den Gott erschaffen, der Gott erschaffen hat? Und so weiter, ins Unendliche. Nun, das Problem ist folgendes. Die Bibel sagt, Gott, der Gott der Bibel, ist Zeit und Raum nicht unterworfen. Gott wird umschrieben in Offenbarung 1, Vers 5 als der da war, der da ist und der da kommt. der also über dem Verlauf von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft steht. Das ist nämlich nichts anderes als eine Umschreibung des hebräischen Gottesnamens Yahweh. Da unten rot sehen Sie, hebräisch Yahweh. Yud, Hey, Vav, Hey. Das ist der Eigenname Gottes, der mehrere tausendmal in der Bibel vorkommt. Yahweh heißt der Ewigseiende, der Unwandelbare oder kurz der Ewige. Luther hat in seiner Übersetzung geschrieben, der Herr. Das steht dann immer mit Großbuchstaben, das steht für Yahweh. Nun, Gott ist der Ewige, der über Raum und Zeit steht. Und darum ist er auch allgegenwärtig. Er braucht nicht Zeit von einem Ort zum anderen. Das Licht ist zwar das schnellste, was es gibt im Universum, das zum Universum gehört, sehr schnell, aber es braucht Zeit von einem Ort zum anderen. 300.000 Kilometer pro Sekunde. Aber Gott ist Raum und Zeit nicht unterworfen. Und darum gelten die Gesetze, erster und zweiter thermodynamischer Hauptsatz, die gelten nur für Dinge in Raum und Zeit. Die gelten für Gott nicht. Yahweh, Yud, Hey, Vav, Hey. Die Wurzel darin ist Hey, Vav, Hey, Hava, das heißt Sein. Also Yahweh ist der, der das Sein, das Existieren in sich selbst hat und nicht durch jemand anders begründet ist. Nun, wir glauben eben nicht an einen solchen Gott, von dem Rick Dawkins spricht. Ein Gott, der durch einen anderen Gott erschaffen sein könnte. Nein, Stephen Hawking glaubt an einen Gott, der zuerst nichts war und dann etwas wurde. Weil er eben an das glaubt, was mit Raum und Zeit zu tun hat. Aber die Bibel stellt uns einen anderen Gott vor. Und in 2. Petrus 3, Vers 8 steht, dass bei dem Herrn 1000 Jahre sind wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Das war früher, als der ehemalige Fischer Petrus das geschrieben hatte, unverständlich. Nicht wahr? Die Zeit, die läuft einfach ab. Erbarmungslos. Und wir können keine Sekunde mehr zurückkehren. Gut, früher hatte man keine solchen Schweizer Uhren, wie ich das habe hier, sondern man hatte Sonnenuhr und so weiter. Aber es war ganz klar, der Zeitverlauf ist einfach da. Wie kann die Bibel sagen, für Gott ist das nicht so? 1000 Jahre wie ein Tag wie 1000 Jahre. Nun, Albert kam viel später, Albert Einstein, auch ein Jude. Und er hat erklärt, Zeit ist direkt mit dem Raum verbunden. Und auch mit Schwerkraft und so weiter. Und sie ist sogar innerhalb des Raumes relativ. Es kommt darauf an, wie schnell wir uns bewegen innerhalb des Raumes. Da ist es unterschiedlich, wie die Zeit abläuft. Je schneller, desto langsamer geht die Zeit. Es ist sehr, sehr, sehr komisch, ja. Aber es geht mathematisch wirklich auf. Nun, die Bibel sagt, Gott ist nicht Teil der Natur, sondern er ist darüber. Wir glauben nicht an den Gott oder an die Gottheit des Hinduismus. Der Hinduismus verehrt den gleichen Gott wie Stephen Hawking. Der Hinduismus sagt nämlich, Brahma, das Göttliche, sei identisch mit der Natur. Und alle Götter des Hinduismus seien nur eine Emanation, eine Offenbarung aus dem urgöttlichen Brahma. Also, die Hindus glauben an die Natur. Sie glauben, das ist Gott. Genau das Gleiche glaubt Stephen Hawking. Aber wir glauben an einen Gott, der nicht zu Raum und Zeit gehört. Und darum müssen wir die Frage gar nicht mehr stellen, wer hat Gott erschaffen? Eine vierte Frage. Hat Jesus Christus wirklich gelebt? Das ist wirklich eben noch eine Frage für viele Leute. Allerdings, wenn Sie zum Beispiel mit Juden sprechen, das ist mir so richtig aufgefallen, das ist nie ein Problem. Das ist gar nicht die Frage. Sie werden nie einen orthodoxen Juden finden, der sagt, Jesus hat nie gelebt. Das wissen Sie sogar aus dem Talmud, dass er gelebt hat. und dass er gekreuzigt wurde um die Zeit des Passas, das ist alles klar. Auch, dass er Wunder getan hat, das ist alles klar, das wird gar nicht bestritten. Nun, es gibt ein Zeugnis von Tacitus, einem römischen Historiker, der lebte 36 bis 100 nach Christus. Und er schreibt in seinem Buch Annalen 1544 über die Christen in Rom. Und er sagt, dieser Name stammt von Christus, der unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Nun, das ist genau, was die Bibel sagt, das Neue Testament. Lukas 3, in der Zeit von Kaiser Tiberius und dann unter Pontius Pilatus, er herrschte 26 bis 36 nach Christus, wurde Jesus Christus gekreuzigt. Das stimmt genau mit den Angaben der Evangelien überein. Josephus Flavius, ein jüdischer Historiker, der nie Judenchrist geworden war, er schreibt in seiner Buchreihe Jüdische Altertümer 1863, da schreibt er über die Zeit von Pontius Pilatus, erwähnt übrigens verschiedene Persönlichkeiten, die wir aus dem Neuen Testament kennen. In seinen Berichten dann sagt er, zu dieser Zeit lebte Jesus ein weiser Mensch. Und etwas weiter. Und als Pilatus nach Hinweisen unserer führenden Männer ihn zum Kreuz verurteilte. Also wir können ganz klar sagen, in der römischen Welt, in der jüdischen Welt und im Neuen Testament wird die Historizität, die Geschichtlichkeit Jesu Christi ganz eindeutig bezeugt. Ja, bevor wir zu fünftens kommen, machen wir den angekündigten kurzen Unterbruch musikalisch. Ich spiele, wie schon heute Morgen begonnen, einfach ständig Bach. Das ist jetzt mal speziell für 2011. Habe ich gedacht, machen wir einen Bach-Tag.